Wir sind gerade in einer spannenden Predigtserie. Sie heißt Gute. Da ging es dir vielleicht auch manchmal so, dass du Fragen hattest. Ja. Und dann hast du am Ende viele Dinge nicht verstanden, bist vielleicht sogar in Arbeiten so reingegangen, hast am Ende das nicht hinbekommen, weil du nicht gefragt hast. Ich glaube, es ist gut, Fragen zu stellen. Ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir uns trauen, Fragen an die Bibel zu stellen, wenn wir uns trauen, auch in der Gemeinde, in der Kirche Fragen zu stellen. Und wir wollen eine Kirche sein, wo Fragen erlaubt sind. Wir wollen eine Kirche sein, wo Zweifel erlaubt sind. Bei Jesus waren Fragen und Zweifel immer erlaubt. Manchmal hattest du das Gefühl oder hast du das Gefühl, wenn du so die Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern verfolgst, naja, so ganz viel hatten sie nicht verstanden. Ja? Also da immer wieder dieselben Basics, wo sie nachfragen mussten. Und da lag irgendwie Licht und Schatten nah beieinander. In einem Moment erkennt Petrus, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und im nächsten Moment sagt er aber, wehe, du versuchst zu sterben, das ist auf keinen Fall erlaubt. Und Jesus sagt, meine Güte, weg mit dir, lass mich in Ruhe. Ja? Also Licht und Schatten nah beieinander. Aber Zweifeln war bei Jesus erlaubt. Einer der Jünger, Thomas, der hat gezweifelt noch bis nach der Auferstehung von Jesus. Und es braucht noch mal eine besondere Begegnung mit ihm, bis die letzten Fragen geklärt worden sind. Deswegen, wir sehen, Zweifel sind erlaubt und Fragen sind etwas Gutes. Und heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen. Da sagst du vielleicht, naja, die darf man sich eigentlich nicht stellen in der Kirche. Die darf man sich eigentlich nicht stellen, wenn man Christ ist. Denn das sollte doch irgendwie eine gemeinsame Voraussetzung sein. Aber ich sage nein. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Fragen auch an uns herangetragen werden. Der Anteil von Muslimen in diesem Land wird auch größer. Und auch gerade diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Dann gibt es auch die anderen netten Herrschaften, die vielleicht gerne hin und wieder an deiner Tür klingeln und so ihre Antworten dir servieren wollen über Jesus und über den Himmel und über die Erde, wie sie sein wird. Und die stellen auch diese Frage und sagen, hey, wir sind uns da nicht so sicher. Oder eigentlich sagen sie, wir sind uns ganz sicher, dass ihr nicht recht habt. Die Frage lautet, ist Jesus wirklich Gott? Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, oh, langweilig. Ja, wen interessiert das, wenn das ist? Dann ist das halt, dann ist sein Leben, dann sind seine Worte ein bisschen interessanter, gell? Und wenn das nicht ist, meine Güte, dann ist er immer noch ein inspirierender Mensch gewesen, von dem man jede Menge lernen kann. Aber ich glaube, dass es einen erheblichen Unterschied macht. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, jemand wurde unverhofft, es war ein Amerikaner, eingeladen in das Weiße Haus bei einem Bankett teilzunehmen. Und ich kann euch sagen, vielleicht hat er bis dahin gedacht, Mensch, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, ich mag den nicht mal, ich habe den vielleicht nicht mal gewählt und ach, wenn ich ihn begegnen würde, ich würde ihn behandeln wie jeden anderen Menschen auch. Aber sobald er diese Einladung in seinem Briefkasten hatte, da haben ihn die Fragen bewegt, oh, was werde ich sagen? Weil er wusste, da gibt es auch dann einen Smalltalk, ein paar Minuten mit ihm. Welche Frage werde ich stellen? Wie komme ich nicht zu dumm rüber in diesem Gespräch? Ja? Und wie muss ich mich kleiden? Wie muss ich mich geben? Wow, und wenn das bei einem Präsidenten schon so ist, ich kann dir sagen, wenn wir vor der Möglichkeit stehen, dass Gott selbst uns in Jesus begegnet, dann macht das einen erheblichen Unterschied, oder? Wenn Jesus Gottes Sohn ist, wenn Jesus Gott selbst ist, ich weiß nicht, was ihr machen würdet, ich würde meinen Glauben nach ihm benennen. Das ist ja auch so gekommen, oder? Die Christen nach Christus. Ich würde meine Zeitrechnung nach ihm ausrichten. Ich würde auswendig lernen, was er gesagt hat und mein Leben auf das Fundament seiner Versprechen aufbauen. Ich würde zu ihm beten. Ich würde mich ständig fragen, what would Jesus do? Ich würde alles wegwerfen, was mich daran hindert, ihm nachzufolgen. Und ich würde keiner Wahrheit mehr glauben, die dem widerspricht, was er als Wahrheit ausweist. Ich würde ihn zu meinem Beruf, meiner Berufung und meinem Hobby machen. Er wäre der Mittelpunkt meiner Beziehungen und vor allen anderen Beziehungen die Liebe meines Lebens. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob Jesus Gottes Sohn ist und ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Jesus Gott ist. Und ich habe erlebt, dass Jesus mit der Vollmacht Gottes in mein Leben eingegriffen hat, in den dunkelsten Momenten und mein Leben wieder auf ein Fundament gestellt hat, sodass ich heute noch da bin. Gott sei Dank. Ich will mit einem Bibelvers einsteigen. Hier finden wir ihn. Johannes 1, Vers 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Bibel ist eine Geschichte von A bis Z. Auch wenn, wenn wir es mit über 60 Büchern zu tun haben und mit ganz vielen verschiedenen Autoren, da hat die Bibel einen roten Faden. Gott hat diese Welt geschaffen, weil er Beziehungen mit den Menschen haben wollte. Und der Mensch sollte Verantwortung für diese Welt übernehmen. Aber derjenige, der Verantwortung hätte übernehmen sollen, der hat gerade diese Welt zerstört, nämlich du und ich. Und wir tun das bis heute. Selbst da, wo wir Christen geworden sind, hast du jetzt in den letzten 7 Tagen in dieser Welt viele Dinge zerstört. Du hast Menschen verletzt. Du warst unzuverlässig. Du warst untreu. Du warst nicht liebevoll in manchen Momenten. Du bist ein Teil des Problems. Und diese Welt, die Gott geschaffen hat am Anfang, wo er sagte, sie war gut, die ist jetzt nicht mehr gut, weil der Mensch sich von Gott abgelöst hat und ein Leben, eine Identität ohne ihn haben wollte. Also im Grunde hat der Mensch das Menschsein vernichtet, denn Menschsein hieße immer und sollte immer heißen Beziehung mit Gott. Und in dem Moment, wo du dich von Gott löst, da zerstörst du dein Menschsein. Du wirst immer weniger Mensch. Und deswegen startet Gott eine neue Schöpfung. Er schafft nochmal alles. Er erneuert alles. Er macht alles wieder neu. Das sehen wir hier in Johannes 1, Vers 1. Wir haben im ersten Buch Mose einen Schöpfungsbericht und wir haben im ersten Kapitel vom Johannesevangelium den Schöpfungsbericht der neuen Schöpfung. Und am Anfang hat Gott, das heißt auch, die fangen auch beide gleich an, ja, in 1. Mose heißt es am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und hier heißt es, am Anfang war das Wort. Und wir sehen, dann erzählt uns Johannes, wie Gott jetzt durch das Wort neu schafft. Also in der neuen Schöpfung, da schafft Gott, da macht Gott wieder alles neu durch sein Wort. Aber diesmal wird sein Wort Mensch. Das ist eine ganz neue Ebene. Gott will unmissverständlich sprechen. Gott will auf einer Ebene mit uns sprechen. Und Gott will diese Welt umarmen, indem er ein Teil von ihr wird. Das ist so spannend. Und das berichtet Johannes hier im ersten Kapitel seines Evangeliums. Und da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Schon das würde uns ausreichen, um zu sagen, das Wort ist Gott. Wer kann bei Gott sein von Anfang an? Und Anfang meint nicht nur Anfang der Zeitrechnung. Nein, wenn du am Anfang da bist, wenn das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann ist logisch, dass Gott schon vorher da war, bevor er das getan hat. Also ist am Anfang, natürlich heißt es am Anfang der Zeitrechnung, aber auch immer davor. Das heißt, was Johannes hier sagen will, ist, das Wort war schon immer da. Das war bei Gott, das war mit Gott verbunden auf eine einzigartige Art und Weise. Man könnte sogar vielleicht wörtlich übersetzen, hat sich in dieselbe Richtung bewegt wie Gott. Und jetzt heißt es, das Wort war Gott. Und dieser Vers, der passt allen nicht, die das ablehnen, diesen Gedanken, dass Jesus Gott ist. Und wenn du vielleicht schon mal mit den Zeugen Jehovas ein Gespräch geführt hast, dann werden sie dir immer sagen, nein, nein, da steht nicht, dass das Wort Gott war. Die sagen und übersetzen auch in ihre neue Weltübersetzung, kann man auf ihrer Internetseite nachprüfen. Ich war da in den letzten Wochen oft mal unterwegs. Vielleicht kriege ich demnächst Post von denen, ich weiß es nicht. Und da stand, und da schreiben sie, und das Wort war ein Gott. War ein Gott. Warum? Weil sie sagen, im Griechischen steht vor Gott kein Artikel und dann ist das Wort unbestimmt. Man muss ein übersetzen. Ganz grundsätzlich auf einer sehr primitiven sprachlichen Ebene haben sie damit recht. Ganz grundsätzlich ist das so. Ja? Aber es ist im Grunde genauso, wie wenn du sagen würdest, ja, es muss heißen, ich fahre und die Vergangenheitsform davon heißt, ich fahrte. Ja? Weil es die regelmäßige Bildung der Vergangenheit von fahre wäre. Aber wir wissen im Deutschen, es gibt eben Dinge, die sind nicht immer regelmäßig. Ja? Und deswegen sagen wir, die Vergangenheit lautet, ich fuhr. Und das ist die gleiche Ebene hier in dieser Konstruktion. Ich will jetzt hier nicht zu tief reingehen, aber die Zeugen Jehovas argumentieren immer und sagen, im Griechischen steht das eben so. Jetzt sage ich euch aber mal ein paar Dinge dazu, nur ganz kurz. Ihr müsst sie euch nicht merken, aber ich will euer Vertrauen in die Bibel stärken und euer Vertrauen in das stärken, was wir hier auch glauben und lernen. Von der Konstruktion sieht das im Griechischen so aus. Ich habe es mal griechisch und deutsch übereinander geschrieben. Da steht eigentlich Gott zuerst. Gott war das Wort, aber das Subjekt, also der Satzgegenstand, ist tatsächlich das Wort. Okay? Die grammatische Konstruktion, die würde jetzt Prädikatsnomen heißen. Das heißt, ein Hauptwort erklärt ein anderes Hauptwort. Okay? Und es steht in dem Fall, dieses Prädikatsnomen Gott steht vor dem Verb. Okay? Nur mal so weit erklärt. Das ist die grammatische Konstruktion. Das braucht ihr euch nicht merken. Aber was spannend daran ist, diese Satzkonstruktion im Griechischen, die gibt es im Neuen Testament ganz, ganz oft. Und diese Prädikatsnomen, die müssen in der Regel nie einen Artikel haben. In 90% der Fälle im Neuen Testament hat das Prädikatsnomen keinen Artikel und ist trotzdem bestimmt. Und auch die Übersetzung der Zeugen Jehovas übersetzt das in 90% der Fällen genauso. Nämlich, dass sie sagen würden, hier ist zum Beispiel das Wort war Gott und nicht ein Gott. Das machen sie genauso. Ja? Interessanterweise, es gibt sogar dieselbe Konstruktion mit Gott im selben Kapitel vom Johannesevangelium noch einige Male, nämlich in Vers 6, in Vers 12, in Vers 13 und Vers 18. Und jedes Mal übersetzt die Neue Weltübersetzung mit Gott und nicht mit einem Gott. Also wir merken, sie sind ihrer eigenen Regel nicht besonders treu. Jemand hat das auch untersucht. Gott kommt 282 Mal ohne Artikel im Neuen Testament vor und nur 16 Mal übersetzt auch die Neue Weltübersetzung mit ein Gott oder mit Gott oder Götter. Also sie sind ihrer eigenen Regel nur in 6% der Fälle treu. Mit anderen Worten, wir erkennen eine gewisse Tendenz da drin, ja, wie sie mit diesem Bibeltext umgehen. Aber selbst wenn wir jetzt alle kein Griechisch können würden, ja, und die meisten von uns können das nicht, wir müssten nur in Vers 3 gucken. Wir müssen immer den Kontext anschauen, das ist so eine Grundregel, ja? Und da würden wir sehen, also allein schon, mein, das Wort Gott, in dem Moment, wo es auch im Vers 1 vorkommt, es kommt ja nicht das erste Mal vor. Johannes hat ja vorher schon gesagt, das Wort war bei Gott, ja? Und wenn es einmal der eine wahre Gott war, warum soll es im nächsten Moment plötzlich nicht mehr der eine wahre Gott sein? Mal abgesehen davon, was soll das sein, ein Gott? Also was soll das aussagen? Gibt es dann mehrere Götter? Glauben die Zeugen Jehovas, dass es tatsächlich mehrere Götter gibt oder so? Also was soll diese Übersetzung am Ende logisch bedeuten, frage ich mich. Ja? Ein Jude könnte niemals meinen, dass es einen Gott gibt neben einem anderen Gott. Nie im Leben könnte Johannes so etwas sagen als Jude, der jeden Tag betet, höre Israel, dein Gott ist ein Gott. Völlig unmöglich. Aber nur Vers 3, da heißt es, alles wurde durch dasselbe, nämlich durch das Wort. Ja, sagen die Zeugen Jehovas auch. Ja, wir glauben, dass alles durch Jesus geschaffen wurde. Nur Jesus selbst ist auf irgendeine seltsame Art, die wir nicht kennen, von der wir nichts wissen, von Gott schon vorher geschaffen worden, aber auch geschaffen worden. Also zum ersten Mal sind wir da in einer absoluten Spekulation drin. Das kannst du nicht mehr nachprüfen mit dem Wort Gottes. Aber zum Zweiten, ich glaube, Johannes hat schon geahnt, dass jemand sowas sagen könnte und deswegen geht dieser Vers noch weiter. Klappt das jetzt nicht, sonst müsst ihr mir mal klicken, dass das Zweite da auftaucht. Funktioniert gerade nicht. Okay, dann müsste ich es euch so sagen. Also sollte jetzt eigentlich noch der zweite Teil von diesem Vers aufpoppen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Da heißt es dann, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wie wenn Johannes geahnt hätte, dass irgendwann mal Leute kommen und sagen, naja, also eben alles ist durch Jesus geworden, außer er selbst. Nein, nicht eines. Also nochmal explizit ist dieser Gedanke unmöglich gemacht worden. Nicht eines, das geworden ist, ist ohne Jesus geworden. Damit kann auch Jesus nicht geworden sein oder gemacht worden sein von Gott auf irgendeine Art und Weise. Übrigens ist diese grammatische Konstruktion, dieses Prädikatsnomen, in der Regel beschreibt das die Qualität einer Sache. Das heißt, was hier eigentlich Johannes sagen will, ist das Wort war vom Wesen her Gott. Manche Bibelübersetzungen übersetzen das auch so. Das wäre die beste Übersetzung meiner Meinung nach. Das Wort war vom Wesen her Gott. Mit anderen Worten, Gott und das Wort, die teilen ein Wesen. Sind nicht zwei Wesen, sie haben ein Wesen, ein Zentrum. Das ist, was Johannes hier sagen will. Wir haben aber noch andere Bibelverse, zum Beispiel auch in 1 Vers 18, wie gesagt, interessanterweise, da übersetzen sie auch nicht mit einem Gott, obwohl sie das ihrer eigenen Regel entsprechend machen müssen. Hier heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzigartige, der Gott ist, hier wird wieder von Jesus geredet, und an des Vaters Brust ist, Hier wird eine intime Beziehung beschrieben. Der hat es verkündigt. Die Zeugen Jehovas übersetzen hier einzigartig mit einzig gezeugt oder sowas in der Richtung. Ich habe das nur noch mal drunter geschrieben. Das ist einfach definitiv falsch übersetzt, weil die Worte das einfach nicht bedeuten. Das ist auch im Alten Testament bedeutet das immer dieses Wort und davon kommt Johannes einzigartig. Mono heißt einzig, Genes heißt der Stamm, Familie, vor allem Art, der einzige seiner Art. Ja, das ist, was Jesus ist. Egal, das braucht ihr euch jetzt nicht weiter merken, das habe ich da aus Versehen drin gelassen, diese Dinge da unten. Gehen wir weiter. Philipper 2, 5 bis 6, da sagt die Bibel, habt dieselbe Art zu denken in euch, die auch in Jesus Christus war. Er war in der Gestalt Gottes, doch er hielt es nicht wie ein Dieb fest, Gott gleich zu sein. Hier wird gesagt, dass Jesus Gott gleich war. Und so, als einer, der Gott gleich war, der selbst Gott war, in diese Erde gekommen ist. Dann haben wir Hebräer 1, die Verse 5 bis 6. Ich habe mal diese Zitate oder diese Bibelstellen hinten drin gelassen, in Klammern, weil der Autor vom Hebräerbrief zitiert hier ganz viel das Alte Testament. Das heißt hier, denn zu welchem Engel, also der Hebräerbriefschreiber will hier sagen, dass Jesus über alle Propheten und über alle Engel weit hinausgeht. Ja? Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, Psalm 2, Vers 7 wird zitiert, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wichtig, gezeugt heißt nicht gezeugt im Sinne von biologisch, sondern eingesetzt im Sinne von den Rechten. Das soll einfach bedeuten, dass Jesus die gleichen Rechte hat wie Gott selbst. Okay? So wie ein Erstgeborener eines Königs dieselben Rechte hatte wie ein König. Und wiederum, 2. Samuel 7, 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dann weiter, und wenn er den Erstgeborenen, wieder rechtlicher Begriff, wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel anbeten. Und dann geht es weiter, von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Psalm 45 hier, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Also hier ein Zitat aus dem Alten Testament wird auf Jesus angewandt, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun ist dieser Psalm 45 tatsächlich ein Königspsalm. Da wird von einem König gesprochen und er wird Gott genannt. Und jetzt könntest du sagen, okay, dann ist hier auch nicht gemeint, dass Jesus wirklich Gott ist, sondern da wird eine besondere Würde dadurch ausgedrückt und so weiter. Aber wir sehen wieder im Zusammenhang, dass das nicht das ist, was der Schreiber vom Hebräerbrief beabsichtigt, sondern er will wirklich sagen, Jesus war Gott. Warum? Er sagt, er zitiert Psalm 97 nämlich vorher, das ist ein Psalm, wo genau diese Zeile und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten, das wird über Gott gesagt. Unzweifelhaft in diesem Psalm. Und das wendet der Hebräerbriefschreiber jetzt auf Jesus an. Es sollen ihn alle Engel anbeten. Und ich meine, im Alten Testament war eins klar, angebetet werden durfte nur Gott. Und hier fordert der Hebräerbriefschreiber, die Bibel fordert uns heraus, Jesus anzubeten als Gott. Entweder ist es Blasphemie oder er ist wirklich der die Bibel sagt, dass er es ist. Dann haben wir noch 1. Johannes 5, Vers 20, da heißt es, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt kommt's, die grammatische Konstruktion dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist so krass, oder? Und jetzt habe ich wieder nachgeschaut, was unsere Freunde von den Zeugen Jehovas übersetzen. Sie übersetzen dies. Ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Du merkst, also sie wissen auch, dass sich das auf Jesus bezieht. Sie merken auch, wir entkommen der Sprache hier an der Stelle nicht. Aber wir müssten dann zumindest dies sagen, was aber da definitiv nicht steht. Ja? Okay, das ist, was die Bibel über Jesus sagt. Aber jetzt ist die Frage, hier würden jetzt unsere muslimischen Mitbürger und Freunde kommen und würden sagen, ja, die Bibel mag das sagen, aber wir glauben ja sowieso, dass die Bibel durch Menschen verfälscht worden ist. By the way, hier würde ich immer sagen, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Ich glaube an einen Gott, der sein Wort sehr wohl bewahren kann. Und by the way, du könntest ja auch nicht sicher sein, dass dein Koran dann immer noch so ist, wie er mal sein sollte und war, wenn du glaubst, dass Gottes Wort sich verändern kann. Ich glaube es nicht. Okay, sie sagen aber, okay, Menschen haben das verändert. Jesus hat aber nie, auch in der Bibel, nie von sich gesagt, dass er Gott ist. Okay, gehen wir da rein. Was hat Jesus von sich selber gesagt? Ich habe ein paar Dinge erstmal in eine Kategorie gepackt, die auch zusammengehören. Jesus sagt im Johannesevangelium ständig Dinge, die ihn und den Vater so nahe zusammenbringen, dass da nichts mehr zu trennen ist. In Kapitel 5 fängt es an. Da sagt Jesus, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Mit anderen Worten, wenn du eine Beziehung mit dem Vater haben willst, kommst du an dem Sohn nicht vorbei. Dann geht's weiter. Jesus sagt, wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Weißt du, diese anderen Sachen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, könntest du auch noch sagen, ja, wer Robin gesehen hat, hat irgendwo auch den Öli gesehen. Die sind sich schon in einer gewissen Art und Weise ähnlich. Aber ich glaube, wir gehen sehr, sehr weit, wenn wir sagen würden, wer Robin gekannt hat, der hat auch Öli gekannt. Nein, das gibt so viel, was uns unterscheidet. Wir teilen nicht ein Wesen. Aber der Vater und der Sohn schon. Deswegen sagt Jesus auch, ich und der Vater sind eins, eins. Und in Johannes 14, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und in Johannes 15, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. So dicht, dass es nicht mehr zu trennen ist. Wir gehen weiter. Johannes 8, 58 und 49. Hier ist etwas, was dann auch die Juden wirklich als Blasphemie aufgefasst haben. Jesus sprach aber zu ihnen, es ging darum, wie sieht das mit Abraham aus und mit dem, was Gott uns in Abraham gesagt war. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war und nicht war ich, sondern bin ich. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, ich war schon immer, ich werde immer sein, ich bin. Mal abgesehen davon, dass dieses bin ich oder ich bin im Alten Testament reserviert war für Gott. Es war absolut dreist, zu sagen, ich bin, was nur Gott von sich selber sagen kann, wenn es nicht wirklich so ist. Und wir sehen hier auch, die Juden verstehen es auch so. Ja? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Die wollten ihn steinigen, töten. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Dann die Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Also wenn wir in die Propheten reingehen, speziell bei Jesaja, dann merken wir, was auch in der Offenbarung dann wieder auftaucht, dass Gott von sich selber sagt, ich bin das Licht, das die Welt erleuchtet, ohne dass es die Sonne braucht oder irgendwen. Und Jesus wendet das hier auf sich an. Boah. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer ist das Leben außer Gott? Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir könnten noch weitergehen. Auch, dass Jesus von sich sagt, er ist der gute Hirte, ist etwas, was im Alten Testament ein Attribut Gottes ist und so weiter. Aber wir lassen es mal dabei bewenden. Jetzt muss ich mal kurz ein Stück weitergehen. Genau. Aber dieses Ich Bin, wie gesagt, ist nicht neutral. Das ist genau der erste Moment, wo Gott sich mit seinem Namen offenbart hat. Das finden wir in 2. Mose 3, Vers 14. Da, wo Gott Mose begegnet, da sagt er, nachdem Mose fragt, hey, wenn du mich jetzt nach Ägypten sendest, ich soll das Volk befreien, was soll ich ihnen denn sagen, wer mich geschickt hat? Nach dem Motto, sag mir, wer du bist. Und dann sagt Gott, du sollst zu Israel sagen, ich bin, hat mich gesandt. Und Jesus sagt, ich bin. Das war eben nicht, wie wenn du sagst, ich bin Roman, ja. Das war ein anderes Ich Bin und das wussten die sehr wohl und das hat die provoziert bis aufs Blut. Wir gucken uns nochmal rein, wie seine Worte auch verstanden worden sind. Ja, hier sehen wir das ihn, hier da, wo Jesus auch davon geredet hat, dass er identisch mit dem Vater wirkt. Ja, so wie der Vater wirkt, so wirke ich. Da sehen wir die Juden. Die wollten ihn danach sofort töten. Nicht nur, heißt es, weil er den Sabbat brach, er hat am Sabbat Menschen geheilt und solche Dinge, ja, sondern auch, weil er sagte, Gott sei sein Vater und machte sich damit selbst zu Gott. Also wir können ja die Worte von Jesus, wir können ja nicht einfach behaupten, die sind anders gemeint als die Menschen damals, die in der Kultur gelebt haben, die den Glauben hatten, den Jesus auch hatte, wie die sie verstanden haben. Das wäre dreist, das wäre überheblich. Du würdest dich, da in die Geschichte reinschreiben und dich zum Herr der Geschichte machen. Und hier auch die Juden antworten am Ende, als es um das Todesurteil von Jesus ging, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Mit anderen Worten, selbst das ist schon Blasphemie, dass er sich zu Gottes Sohn gemacht hat, weil sie sehr wohl gemerkt haben, das war kein allgemeines, wir sind alle Kinder Gottes. sondern ein einzigartiges. Ich bin der eine Sohn Gottes. Aber Jesus hat auch göttliche Eigenschaften. Schauen wir hier rein. Jesus nimmt in Anspruch, dass er Sünden vergeben kann. Jeder Christ, jeder Jude, jeder Muslim würde dir sagen, vom Koran auch her, nur Gott kann Sünden vergeben. Also wenn Jesus sagt, ich kann Sünden vergeben, dann hat er gesagt, ich bin Gott. Und Jesus sagt auch, wieder in Markus 2, so ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin der Chef der Gebote, die im Alten Testament gegeben worden sind. Und wir wissen, wie die Gebote gegeben worden sind. Auf dem Berg Sinai, aus der Wolke heraus, Gottes Gegenwart hat sich manifestiert auf diesem Berg. Und Gott hat diese Gesetze gegeben. Und Jesus sagt, und ich bin derjenige, der sagen darf, wie sie funktionieren und wie sie gelten. Mit anderen Worten, ich bin der, der sie gegeben hat. Und dann, besonders spannend finde ich auch Matthäus 25, Vers 31. Ich habe das jetzt nicht, genau, da heißt es, der Menschensohn, also Jesus spricht wieder von sich selbst, setzt sich auf den Richterthron Gottes. Jesus redet von der Endzeit, von dem Moment, wenn er wiederkommen wird. Und er sagt, dass er sich dann auf den Richterthron setzen wird. Das ist eine Anspielung auf Daniel Kapitel 7, Altes Testament, wiederum. Und da wird tatsächlich von einem, der wie ein Menschensohn ist, so wird es da ausdrücklich beschrieben, der vom Himmel kommt, von so einem wird da berichtet. Und Jesus sagt jetzt, der bin ich. Aber interessanterweise im Buch Daniel Kapitel 7 sitzt dieser Menschensohn nicht auf dem Thron des Gerichts, ist der Richter, sondern Gott selbst sitzt auf dem Richterthron. Und Jesus sagt hier, wenn ich wiederkomme, ich bin dieser Menschensohn aus Daniel 7, den ihr erwartet. Das war auch so eine Messias-Verbindung wieder. Und ich setze mich dann auf den Richterthron. Das stand aber nicht im Alten Testament bis dahin. Mit anderen Worten sagt Jesus, dieser Menschensohn ist mehr, als ich gedacht habe. Er ist selbst Gott, er ist selbst der Richter. Also Jesus beansprucht absolut göttliche Eigenschaft. Du kommst daran nicht vorbei. Aber was auch noch spannend ist, Jesus nimmt auch Anbetung an. Johannes 20, 28 bis 29. Jesus war auferstanden, er war seinen Jüngern schon begegnet. Thomas war aber nicht dabei gewesen. Und sie sagen ihm, Jesus lebt, wir haben ihn sterben sehen am Kreuz, aber jetzt ist er wieder da, er geht durch Wände und er macht richtig coole Sachen und es ist so stark und du musst es glauben, du musst dich mit uns freuen. Und Thomas sagt, nein, bevor ich nicht meine Finger in seine Wunden gelegt habe, glaube ich gar nichts. Und dann begegnet Jesus ihm und der Thomas darf ihn berühren und dann sagt Thomas antwortete und sprach zu ihm, das ist wichtig, ja? Mein Herr und mein Gott. Also spätestens hier hätte Jesus den Luftballon platzen lassen müssen, wenn er nicht wirklich Gott ist. Jetzt fällt einer da vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist schon sehr krass. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Auch hier gibt es jetzt wieder jede Menge lustige Dinge, wie sich Menschen dem zu entwinden versuchen, auch gerade Muslime. Sie sagen, naja, Thomas hat nicht Jesus angeschaut. Er hat das so, wie wir heute sagen, oh mein Gott. Ja, mal abgesehen davon, dass ich das zutiefst entwürdigend finde. Und ich glaube, dass es die 10 Gebote verletzt, den Namen Gottes nicht nichtig auszusprechen. Ja, ich glaube, dass es absolut nicht möglich ist für uns Christen, dass wir so reden. Gottes Name ist heilig. Und es sollte uns auch so sein. Und ich sagte, ein Jude kannte die 10 Gebote, es war sein täglich Brot. Der hätte niemals einfach so mein Gott gesagt. Ja? Unmöglich. Und es heißt ja auch ausdrücklich, er sprach zu ihm. Okay, das ist das Schöne. Und Jesus sagt dann, darum glaubst du. Und ich meine, worauf kann sich das darum glaubst du beziehen? Die einzige Glaubensäußerung, die wir gerade gehört haben von Thomas, ist die, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Das heißt, Jesus nimmt das, was Thomas gesagt hat, und er bezieht es auch ausdrücklich auf sich. Also du entkommst dieser Wahrheit nicht. Ich möchte ein Zitat von C.S. Lewis vorlesen, um das Ganze zusammenzubinden. Ich muss kurz hier etwas öffnen. C.S. Lewis schreibt, ich versuche hier jedermann vor dem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Dass nämlich Leute sagen, für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer, aber seinen Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren. Gerade das, sagt C.S. Lewis, können wir nämlich nicht sagen. ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge, wie wir gerade alles gehört haben, von sich gebe wie Jesus, der wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf derselben Ebene wie einer, der sich für ein pochiertes Ei hält, oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann tatsächlich der Sohn Gottes oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren, sie können ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon oder sie können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen, das war nie seine Absicht. 1961 hat die Sowjetunion den ersten Menschen ins Weltall geschickt. Wer war damals schon dabei, hat das mitbekommen? Also ich nicht. Ich will ja nicht so, euch nicht zu nahe treten, ihr müsst euch nicht melden. Und danach hat der russische Ministerpräsident Nikita Khrushchev eine Rede gehalten und er sagte, Gagarin ist ins Weltall geflogen, aber er hat dort keinen Gott gefunden. Ja, also manchmal kannst du, nein, ich will nichts dazu sagen, nehmen wir, was C.S. Lewis dazu gesagt hat, war folgendes. Er hat ihm dann nämlich einen Brief geschrieben und er sagte, so etwas zu behaupten wäre, wie wenn man behaupten würde, Hamlet müsste in seiner Rolle, in seinem Stück, was Shakespeare geschrieben hat, Shakespeare erkennen können. Nein, er hätte keine Möglichkeit, Shakespeare zu erkennen, denn er war nur eine Figur, die Shakespeare erfunden hat. Ja? Die einzige Möglichkeit, dass Hamlet Shakespeare kennenlernen könnte, wäre, indem Shakespeare sich selber in das Stück geschrieben hätte. Er ist im Himmel, das will ich nochmal hier an dieser Stelle sagen, dann sagen wir nicht, dass er im Weltall ist oder in den Wolken. Dann sagen wir, dass es eine Dimension Gottes gibt, zu der wir keinen Zugang haben, es sei denn, er öffnet einen Zugang. Wir sind Gottes Schöpfung und wir haben keinen Zugriff auf den Schöpfer, denn Gott ist auch nicht, er geht auch nicht in seiner Schöpfung auf, sodass wir einen Baum umarmen könnten und wir würden Gott begegnen. Gott ist weitaus größer als die Schöpfung. Aber er hat sich selber in die Geschichte hineingeschrieben, indem er Mensch wurde, das Wort Gottes wurde Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einen Sohnes von Gott. Und jetzt ist mir eins so wichtig, wir haben jetzt ein paar Argumente ausgetauscht und ich halte das auch für wichtig. Aber weißt du, die Jünger haben die Göttlichkeit von Jesus nicht durch Argumente erfasst, sondern durch Begegnung, weil Jesus ihr Leben verändert hat, weil Jesus Dinge in ihrem Leben und in ja, einfach Dinge, die sie angeschaut haben, getan hat, die sie nicht erklären konnten. Weil Jesus sich ihnen selbst gezeigt hat. Und ich will dich an dieser Stelle immer wieder ermutigen, dich auch nach Jesus auszustrecken. Nimm diese Argumente, halte dich daran fest, was Jesus über sich selbst sagt, was die Bibel über Jesus sagt. Lass dich auf diesen Gedanken an und fang an, Jesus auch als Gott zu behandeln. Das macht einen Riesenunterschied. Aber öffne immer wieder dein Herz und dein Leben dafür, diesem Jesus zu begegnen. Weißt du, wenn Jesus Gott ist, dann können wir ihm abnehmen, dass er die Schöpfung neu erschaffen kann. Hey, wenn Jesus Gott ist, dann kann er was gegen meine Schuld unternehmen. Dann kann er meine Verletzungen heilen. Dann kann er meinen Charakter verändern. Dann kann er mich von meinen Ängsten befreien. Dann kann er mein Leben wirklich ewig machen. Jesus, das ist Gott, der mich auch ganz persönlich neu erschafft. Der meine Ehe neu erschafft, die Beziehung zu meinen Kindern neu erschafft, meinen Dienst neu erschafft. Jesus ist die Liebe meines Lebens. Wie ist es bei dir? Und weißt du, wenn Jesus Gott ist, dann ergibt es keinen Sinn, dass ich irgendetwas in meinem Leben ihm nicht schenken würde. Dann ergibt es keinen Sinn, dass ich immer noch glaube, dass ich mit manchen Bereichen meines Lebens besser umgehen kann als er. Dass ich klüger darüber denke, besser die Dinge einfädeln kann, besser die Probleme lösen kann als er. Das ergibt alles keinen Sinn. Jesus hat sich für uns gegeben, nicht nur indem er Mensch geworden ist, sondern indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat alles für uns gegeben. Und dieses alles ist das Prinzip der Gnade. Denn er hat nicht nur alles gegeben, sondern die Gnade sagt jetzt auch, ich will auch alles von dir. Und weißt du, wenn Jesus Gott ist, dann muss dir eins klar sein. Jesus gibt sich niemals mit etwas von dir zufrieden. Für uns als Christen, Jesus gibt sich niemals mit deinem Zehnten zufrieden oder mit deiner stillen Zeit oder mit dem Gottesdienstbesuch oder deiner Kleingruppe. Jesus erhebt Anspruch auf alles. Er ist Gott, er kann gar nicht anders. Und er würde dich nicht lieben, wenn er es nicht tun würde. Und ich will dich ermutigen, dass du ihm auch alles schenkst und dass du ihn als Gott verehrst. Komm, lass uns aufstehen und lass uns gemeinsam Jesus anbeten. Ach, ich glaube, ich bitte einfach das Lobpreisteam nach vorne und wir singen das letzte Lied nochmal. Josi hat das auch so schön gesungen, heute zum ersten Mal, habt ihr mitgekriegt. Und dieser Refrain, den wir da drin haben, weißt du, Jesus ist Gott. Gott ist uns so nahe gekommen. Da ist es doch nur richtig, wenn wir singen, und ich will dich lieben und ich will dir nah sein. Und lass uns das gemeinsam nochmal tun. Halleluja, Jesus, wir danken dir für deine Herrlichkeit, wir danken dir für deine Göttlichkeit, wir danken dir für deine Schönheit. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, Herr, mit all dem Chaos, das wir auf dieser Welt angerichtet haben, Herr, sondern dass du bei der Neuschöpfung noch über die Urschöpfung hinausgehst, Herr, und das Kostbarste uns schenkst, was du zu bieten hattest, dein Sohn, Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich für uns gegeben hast, dass wir wirklich neu werden dürfen, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen, und deswegen beten wir dich an, deswegen machen wir dich groß. Und wenn du heute hier bist, ich will dich noch mal fragen, und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, ich will dir sagen, es ist unlogisch, es ergibt keinen Sinn, es ist so falsch. Du verabschiedest dich davon, ein Mensch zu sein. Du wirst immer weniger Mensch, solange du ohne Jesus, den Sohn Gottes, Gott selbst unterwegs bist. Und ich will dich einladen, komm zurück und werde wirklich Mensch, wie es von Anfang an gedacht war. Ein Mensch, der in der Beziehung mit seinem Schöpfer lebt. Ein Mensch, der in der Freiheit der Kinder Gottes unterwegs ist, weil ihm all seine Schuld vergeben ist. Ich will dich ermutigen und ich will dich fragen, willst du nicht heute dein Leben für Jesus öffnen? Dann gib ihm eine Antwort während diesem Lied. Es ist ein heiliger Moment, jetzt, wo wir vor Gott stehen. Öffne dein Herz.